gottverdammte Nervenkitzel. Filme mit Herz und Witz sehen. Schauspieler und Regisseure. Wegen ihrem Werk betiteln. Dramen voller Liebe und voll bitterer Wahrheit. Horrorfilme sehen und die anderen anschreien. Mach mal Popcorn oder Nachos klar. Mir egal ob selbst gebacken. Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen. Sei mal leise. Rückenstück. Drück auf Play und lehn dich zurück. Lehn dich zurück.
Hallo und herzlich willkommen zu The Art of Entertainment, dem Themenpodcast von wirsindmovies.com. Ich bin der Michael und bei mir sind natürlich heute wieder der
Jascha, hallo.
Der Sebastian, gute.
Und Markus, hi.
Und zudem haben wir noch einen Special Guest in unserer Runde. Ihr kennt ihn und ihr liebt ihn aus dem Trash Talk. Er ist Experte für Zeitreisen und die dazugehörigen Filme. Bei uns ist nämlich heute auch Thorsten. Hallo.
Hallo. Und es ist mir eine wirklich große Ehre, hier dabei wirken zu dürfen.
Im Vorfeld haben wir ja eben schon darüber gesprochen, dass du jetzt der Wir sind Movies Allrounder bist. Du bist im Trash Talk, man kann dich lesen und du bist sogar in den YouTube-Videos zu sehen und jetzt eben noch bei uns.
Ja, genau. Also ich glaube, ich bin der Erste, der es geschafft hat, aber vielleicht wird mich jemand berichtigen. Es sind natürlich nur noch eine Videoausgabe, aber und noch nur eine Art of Entertainment-Ausgabe, aber okay.
Es ist einsam an der Spitze.
Genau. Ja, und was reden wir überhaupt heute überhaupt? Also am 21.10.2015 war es soweit. Marty McFly, bekannt aus Zurück in die Zukunft, ist bei uns in der sogenannten Zukunft angekommen und viele haben ihn herzlich willkommen geheißen. Und auch wir nehmen dieses Ereignis zum Anlass und wollen in dieser Ausgabe über Filme mit dem Thema Zeitreise sprechen. Wir schauen, auf welche Weise widmen sich diese Filme dem Thema, auf welche Genres greifen sie dabei zurück und welche paradoxen Situationen entstehen daraus. Diese Ausgabe wird also im wahrsten Sinne des Wortes mindblowing, weil Zeitreisen ist ja immer ein ganz interessantes Thema. Und dann kommen wir auch direkt zur News der Ausgabe und ich habe es eben schon in der Einleitung erwähnt. Marty McFly kam am 21.10.2015 in der Zukunft an und da frage ich direkt vor allem an die Fans in der Runde, war das ein besonderer Tag für euch? Habt ihr das gefeiert? Wie sah das bei euch aus?
Ja.
Also Party hard!
Also ich bin ein Riesenfan von den Zurück in die Zukunft-Filmen und ich war recht überrascht, dass da so ein großer Trubel gemacht wurde, auch schon vorab. Und sogar in den Nachrichten haben sie einen Gag eingebaut, dass in Hill Valley wohl ein Zwischenfall war und im Radio kamen Infos darüber. Da war ich etwas überrascht und naja, richtig gefeiert habe ich nicht, aber ich habe auch zur Feier des Tages für mich selber den zweiten Teil geguckt, bin aber eingeschlafen. Hab den schon gesehen und es war so spät noch von der Arbeit, aber das habe ich mir dann doch noch gegeben und es war ganz schön zu sehen, dass bestimmte Dinge in der Zukunft doch, also das Problem ist ja, wenn man sich eine Zukunft heute vorstellt, ist die meistens immer anders, wenn sie dann eintritt und da hat man dann schon ganz nette Unterschiede gesehen.
Also ich war im Kino, ich habe mir das Triple Feature natürlich gegeben, weil ich auch ein sehr großer Zurück in die Zukunft Fan bin und ich habe im Kino tatsächlich auch gemerkt, wie zeitlos die Filme tatsächlich sind, weil die immer noch heute sehr gut funktionieren auf der Leinwand und ich habe den ganzen Tag tatsächlich abgefeiert. es war wirklich so, ich habe mich über jede News gefreut, der Hamburger Flughafen, die Frankfurter Polizei, auch das Tagesschau-Ding, das war für mich echt so. Ich fand das einfach nur wirklich extrem geil. Mir kamen teilweise die Tränen, dass sich so viele Leute darüber Gedanken gemacht haben. Und ein großer Aspekt für mich war auch dabei, auf Facebook haben sehr viele Leute in den Jahren vorher immer so diese Zeitladung gepostet. Did you know, this was the day that Marty arrived? Und es waren alles Fakes und ich habe immer, wenn ich es gesehen habe, in meinem Timeline jeden Bericht, es ist der 21. Oktober 2015 und ich bin ein bisschen froh, dass das jetzt aufhört, dass jetzt Leute irgendwie Fake-Mitteilungen machen.
Naja, wer weiß, vielleicht kommt ja nächstes Jahr nochmal eine Fake-Mitteilung. So, wisst ihr, dass heute Marty ankommt? Das war letztes Jahr. Und das geht wahrscheinlich ins Unendliche so weiter.
Aber jetzt muss ich ganz doof und unbedarft mal fragen, es gab in der Tagesschau sogar einen Bericht darüber?
Ja, also ich habe es nur online gesehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine echte Ausgabe war, aber auf jeden Fall auf Tagesschau 24 lief das. Und okay. Wir haben quasi aus dem zweiten Teil, werden öfter so Zeitungen eingeblendet oder andere News, da haben sie wirklich diese Nachrichten quasi vorgelesen. Also eine Nachricht war, Prinzessin Diana reist nach Amerika, was natürlich klar ist, dass das ein Fake ist, aber irgendwann kam auch die Nachricht eben, im amerikanischen Hill Valley ist ein DeLorean gelandet und so. Das fand ich echt schon großartig, dass sie das eingebunden haben, ja.
Ja, aber es ist, also zum einen, habt ihr schon richtig gesagt, es ist lustig, dass es so eine Dynamik angenommen hat, die ganze Story, weil irgendwie, im Endeffekt, wenn du dich so mit Leuten unterhältst, irgendwie den Film hat jetzt gerade natürlich auch von den jüngeren Leuten kaum jemand noch irgendwie auf dem Radar, aber irgendwie hat sich das so verselbstständigt und plötzlich war das halt irgendwie alles, was jeder mitgemacht hat. Also irgendwie war das doch tatsächlich irgendwie auch dank der sozialen Medien irgendwie so ein Selbstläufer.
Also so eine neue Eisbucket-Challenge.
Ja, genau, richtig. Aber es hat ja auch deswegen irgendwie Spaß gemacht. Also ich habe es auch abgefeiert, sage ich mal, beziehungsweise habe halt auch wirklich regelmäßig in Facebook reingeguckt und mir irgendwelche lustigen Memes angeguckt. Hat Spaß gemacht. Vorher hat man natürlich auch immer wieder so diese von wegen, hey, Hoverboard, ja, so und so lange habt ihr noch Zeit, ja, um das jetzt endlich mal zu erfinden, diese Countdowns auch gesehen. Und was ich ganz cool fand, auch aus filmischer Sicht, habt ihr den, ich glaube, das war auch von Universal, den diese Trailer für Jaws 19 gesehen?
Ja, ja, sehr gut.
Was ich aber auch toll fand in dem ganzen Zusammenhang ist, ich weiß, also zumindest ich weiß bei uns jetzt, wo ich komme ja hier aus dem Umkreis Limburg und das selbst bei uns in dem Cineplex ist zwar auch eine große Kette, aber ich weiß, das tut sich immer schwer, sage ich mal, mit im Vergleich zu Frankfurt, wo man das Fantasy-Filmfest hat und so weiter. Also ich sage jetzt mal mit eher Geek-Film, dass hier dann auch sogar dieses, also dass es wirklich deutschlandweit in den kleineren Städten dieses Triple-Feature dann mit Zurück in die Zukunft gab.
Also, ich hatte mir im Endeffekt mit meiner Freundin auch nochmal den zweiten Teil angeschaut. Sie kannte den noch nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass sie danach so meinte, als ich gefragt habe, ja, wie hat er dir denn gefallen? Ja, ganz gut, ganz okay.
Bist du jetzt wieder Single?
Richtig, nein. Nee, also, aber ich muss selber sagen, also ich liebe die Filme heiß und innig, aber teilweise so die klamaukigen Momente sind meiner Meinung nach nicht so gut gealtert. Aber trotzdem finde ich die Filme toll und ich fand es großartig, dass Michael J. Fox und Christopher Lloyd ja tatsächlich dann nochmal gelandet sind. Und ich glaube, bei Conan O'Brien sind sie
Jimmy
ja
immer Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel.
Jimmy Kimmel, genau. Ja. Stimmt. Oder
Jimmy Fallon? Einer von beiden.
Jimmy Kimmel war es.
Ja. Ja. Ja, das fand ich großartig, dass die beiden tatsächlich dann nochmal aufgetreten sind. Bisschen wehmütig musste ich dann zusehen, wie die beiden ja, also Michael J. Fox ja durch seine Krankheit mittlerweile etwas gezeichnet ist und Christopher Lloyd durch sein Alter, aber war trotzdem großartig, dass die beiden das doch mal gemacht haben.
Also wir sehen alle große Fans der Reihe hier in der Runde, außer mir. Nee, ich muss dazu sagen,
ich mach Schluss.
Ich muss jetzt offen zugeben, ich habe noch nie einen Zurück in die Zukunft Film gesehen.
Und du hast Film studiert.
Seit gestern sogar mit Master.
Gut, dass du das nicht gesagt hast bei deiner Prüfung.
Ich hatte tatsächlich auch so vor kurzem halt den Effekt, dass ich den mit meiner Freundin zusammen gesehen habe und die hatte auch noch keinen Teil gesehen und die war halt völlig überrascht, nachdem sie den ersten gesehen haben. Ich dachte, das wäre nur so eine Kindheitserinnerung, der Film ist ja wirklich gut. Und ich dachte, ja, natürlich, der Film ist wirklich gut. Also der erste Teil ist wirklich ein guter Film. Michael, guck dir an.
Ja, den gleichen Effekt hatte ich aber auch schon mal mit Jurassic Park und einem Mädel, die dachte, da werden nur Leute gefressen und dann war sie auch überrascht, dass es da auch Emotionen gibt. Und
ja, aber es gab da auch eine Zeichentrickserie, wo du eben sagtest, eine Kindersendung. Es gab da auch Zurück in die Zukunft Zeichentrick. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln das waren, aber da kann ich mich auch noch erinnern. Und zig Jahre später, das war noch vor den Walking Dead Zeiten, hat auch Telltale auch ein Adventure dazu gemacht. Habe ich selber aber auch noch nicht gespielt, muss ich ehrlich zugeben, obwohl ich so ein Riesenfan bin.
Also bevor es in den Game Talk kommt, ich habe es gespielt und ich bin tatsächlich kein richtiger Gamer, aber es wurde auch von Bob Gale, also dem Screenwriter von den Back to the Future Time mitgeschrieben und ich sag mal, das ist tatsächlich eine, also ich glaube, von der spielerischen Hinsicht ist es halt ein Adventure, was seine Flaws hat und die Rätsel sind nicht so geil, aber es hat den Spirit tatsächlich, weil auch der Michael J. Fox synchronisiert quasi echt nah an die Stimme rankommt. Und Christopher Lloyd macht ja selber Doc Brown. Also ich muss sagen, für Fans der Reihe und die gerade mit dem zweiten Teil sehr gut klarkommen, weil sie halt alles auf den Kopf stellen. Das ist alles nicht logisch, aber sie reisen in verschiedene Zeiten und müssen das beheben. War das Spiel, fand ich, echt gut, ja.
Cool, dann muss ich das doch mal in einem Steam-Cell mir reinhauen.
Das klingt gut. Also alle positiv gestimmt wegen Zurück in die Zukunft und Marty McFly. Und ich kann einfach gar nichts dazu sagen. Deswegen würde ich auch sagen, kommen wir jetzt zum Main-Topic und wir reden über Zeitreisefilme. Und da gebe ich nach vorne rein zu. Ich habe natürlich ein paar andere Zeitreisefilme gesehen. Und dann ist auch direkt meine erste Frage an euch. Ganz grundlegend, wie funktionieren aus eurer Sicht Zeitreisefilme? Geht es dabei wirklich nur um die Reise zurück in die Vergangenheit oder wie gesagt jetzt auch wie bei Back to the Future, sagt es ja schon so nett im Titel, auch die Reise in eine Zukunft, mögliche Zukunft. Bill und Ted haben das ja auch gemacht. Wie funktionieren für euch Zeitreisefilme? Thorsten, vielleicht unser Special Guest und Experte für das Thema.
Also für mich ist es tatsächlich, es übt eine Faszination für mich aus und ich muss ganz ehrlich sagen, sobald ich in der Plot-Outline lese, da kommt eine Zeitreise drin vor, ist es für mich echt sowas, was ich mir gerne angucke. Einfach nur, um zu gucken, welches Konzept verfolgen sie und wie haben sie es umgesetzt. Auch natürlich ist es kohärent und was weiß ich was. Aber für mich ist es tatsächlich so diese Faszination, was wäre, wenn man das könnte? Oder was würde ich machen, wenn ich es könnte? Oder was wäre, wenn ich selbst nochmal Momente in meinem Leben nochmal verändern könnte oder so weiter? Würde ich anders handeln? Ist es gut gelaufen? Das ist so eine zentrale Frage, die, glaube ich, in vielen Zeitreisefilmen mitspielt, die ich halt einfach gerne mir anschaue und was mich immer selber zum Nachdenken bringt. Also, was würde ich machen, jetzt bei Zurück in die Zukunft, wenn ich meine Eltern in der Schule nochmal treffen würde? Wäre ich mit meinem Vater überhaupt befreundet? Oder das ist so eine zentrale Frage, die für mich da immer eine gewisse Rolle spielt.
So geht es mir ehrlich gesagt auch. Also als ich über die Faszination von Zeitreisefilmen in Bezug auf mich nachgedacht habe, sind eigentlich vor allem zwei Aspekte. Zunächst mal der Blick zurück in eine bereits historisch etablierte Epoche, die wir ja dann logischerweise oftmals nur, gut, die letzten Jahrzehnte können dann natürlich noch auch bewegtes Bildmaterial sein, aber dann auch wirklich da, wo wir vielleicht wirklich nur Zeichnungen haben, Bilder oder eben geschichtswissenschaftliche Ausarbeitung zu gewissen Epochen. Also und dann, wie du auch schon gesagt hast, eben das Kennenlernen eines Vaters oder wie waren auch einfach generell die Menschen vielleicht vor 200 Jahren drauf und so weiter. Und der zweite Aspekt, der mich an Zeitreisefilmen immer auch reizt, ist wirklich Vergangenes wieder gut zu machen. Also dass man wirklich auch auf diese persönliche Ebene geht und sagt, man hat einen Fehler begangen und die Zeitreise ermöglicht es dir dann, diesen Fehler oder dieses Problem dann eben auszumerzen. Und das sind dann eben Filme wie, da fällt mir jetzt spontan Déjà-vu ein, von Tony Scott, ist nicht unbedingt einer meiner liebsten Filme, finde aber das Konzept dahinter spannend, in dem da eben ein Terroranschlag verhindert werden soll, indem man eben das Ganze durch Zeitreisen verhindert. Also das sind auch so für mich die zwei großen Faszinosa, die es das eben ausmacht. Und was ich immer ganz interessant finde, die meisten Zeitreisefilme, widersprecht mir da, aber sind in meinen Augen Science-Fiction-Filme, die sich dann auch wirklich da auch teilweise um die Technik oder um das ganze Konzept mit auseinandersetzen. Was ich aber interessant finde, sind auch immer die Ausnahmen, die es dann gibt. Da fallen mir vor allem sehr viele Romantic-Filme ein oder Dramas wie Die Frau des Zeitreisenden, Das Haus am See, die Frau, Holly, wie heißt nochmal der Film aus England?
Alles eine Frage der Zeit.
Danke, genau. Also Filme, die das ganze Konzept nutzen, um das Ganze aus ihrem romantischen Blickwinkel dann auch einfach zu betrachten. Und das sind dann auch so Ausreißer, die ich auch relativ spannend finde, indem man eben nicht irgendein Bösewicht oder irgendeine Weltkatastrophe verhindern muss, sondern wirklich das auf eine persönliche Ebene bringt.
Wenn ich da ganz kurz was dazu sagen kann, Das Haus am See ist für mich so ein Beispiel von einem Film, den ich mir einfach nur deswegen angeguckt habe, weil da eine Zeitreise oder irgendwie mit dem Phänomen gespielt wird. Weil Sandra Bullock ist für mich eigentlich ein Kriterium, warum ich mir einen Film nicht angucke. Keanu Reeves in der ersten Rolle eigentlich auch nicht. Aber ich fand den Film trotzdem eben aufgrund dieses Aspekts, dass sie sich Briefe schicken, die über verschiedene Zeitebenen gingen, fand ich den trotzdem so spannend, dass ich mir angeguckt habe und auch dran geblieben bin. Also das, wie andere sich Filme einfach nur angucken, weil Aliens drin vorkommen, ist das halt für mich die Zeitreise irgendwie. Ja.
Mhm. Jascha, wie sieht das bei dir aus? Weil du bist ja auch ein riesen Zeitreise-Fan.
Ja, also ich bin ja eh ein Fan von, ich sag mal, fantasievollen oder undenkbaren Szenarien. Und gerade wenn es um Zeitreisen geht, dann treffen ja wirklich nicht nur Welten, sondern auch Zeiten aufeinander. Und die Vorstellung, dass quasi Römer gegen Militärsoldaten kämpfen oder ähnliche Sachen. Also ich muss jetzt zum Beispiel an Armee der Finsternis denken, wo das Wissen der Zukunft nutzt, um gegen eine Skelettarmee zu kämpfen. Sowas haut mich aus den Socken und sowas finde ich auch total geil, solche Vorstellungen. Und allein so das Thema Zeitreise an sich beschäftigt mich persönlich ja auch. Ich denke auch über viel über sowas nach, über verrückte Dinge. Und wo ihr gerade sagt zum Thema sich selber Briefe schicken, ich habe mir mal eine E-Mail in die Zukunft geschickt. Es gab mal früher so einen Service, da konnte man eine E-Mail abschicken und sagen, die soll dann und dann ankommen. Und das war auch schon recht, ich sag mal, faszinierend, diese Vorstellung, dass man seinen zukünftigen Ich Nachrichten schickt oder allein schon das, ohne dass man jetzt Dinge bewusst ändert oder als zu meiner großen Zockerzeit, wo ich so 19 war und viel Quake gespielt habe.
Du willst mir gerade sagen, du hast schon mal noch öfter gezockt als jetzt.
ja, das habe ich. Ich war also das war mein Zocker hoch und da habe ich mir immer vorgestellt, wie wäre es, wenn ich gegen mich selbst auf einer LAN-Party spielen würde, wer würde dann gewinnen? Das war so eine Frage, die mich schon jahrelang beschäftigt hat. Also ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass das zukünftigste Ich gewinnen würde, weil der ja die Erfahrung dann hat, wahrscheinlich die meiste Erfahrung. Und ja, also bei Filmen ist es dann genauso. Also wenn Szenarien erschaffen werden, die wirklich so nicht denkbar sind, wenn Dinge versucht werden zu ändern oder halt dieses Zusammentreffen von unterschiedlichen Welten, sprich einer kommt mit einem unglaublichen Wissen in die Vergangenheit und ändert da Dinge oder versucht Dinge zu ändern. Hauptthema von Zeitreisefilmen sind ja, wie ihr sagt, entweder das Persönliche oder auch das Ausnutzen von Wissen, das ist ja auch oft ein Thema. Oder halt, dass ich will Frieden finden in der Zeitepoche, die mir gefällt, oder ich oder reine Neugier, also aus Wissenschaft heraus Zeit zu erforschen, sag ich mal, oder Dinge hautnah zu erleben. Das sind ja auch so Sachen, die einen persönlich faszinieren. So, oh, ich würde gerne mal sehen, ich würde Jesus zum Beispiel gerne mal Hallo sagen oder sowas, so eine Vorstellung.
Das ist interessant, weil da gibt es auch einen Film zu Timeline. Ich weiß nicht, wer den von euch gesehen hat, mit dem mittlerweile ja leider verstorbenen Paul Walker, aber auch Gerard Butler. Aus 2003, bin ich der Einzige, der den gesehen hat?
Ich habe ihn nicht gesehen.
Von Richard Donner, dem Regisseur von Lethal Weapon und Goonies etc. Und leider ist da in dem Film das Konzept das Interessanteste, indem man hier wirklich Geschichtsstudenten und den Geschichtswissenschaftler haben, also die Historiker, die hier eben in die Zeit zurückreisen, so wie du es eben beschrieben hast, Jascha, um dann eben dort eben ein Abenteuer zu bestehen, aber sie haben auch nochmal dieses ganz genaue Detailwissen, weil sie ja eben auch genau diese Zeit studieren und dann eben auch die ganzen historischen Figuren dort kennen und durchaus interessantes Konzept, das dieser Film jetzt speziell leider nicht gut umsetzt im Endeffekt, aber spannend, wenn man das aus diesem thematischen Blickwinkel heraus betrachtet.
Das ist doch eigentlich nur ein Rip-Off von Bill und Ted, oder?
Die haben es natürlich perfekt gemacht. Also Bill und Ted, verrückte Reise. Bei Bill und Ted ist aber der Unterschied, die beiden kannten teilweise die Figuren nicht auf diese Art.
Das macht es doch noch viel spannender, ja. Aber du hast recht, das macht es auf jeden Fall auch spannend im Prinzip, dass man halt gucken kann, was ist damals passiert, aber interessant finde ich halt vor allen Dingen auch die, ich sag mal, die Konsequenzen. Also gibt es ja jetzt mit Butterfly-Effekt oder vielleicht auch der Serie Butterfly-Effekt quasi, es sind ja mittlerweile mehrere Filme geworden, dass halt im Prinzip dieses Wissen, dass jede Handlung, die man halt irgendwie in der Vergangenheit macht, die Zukunft beeinflusst. Und das allein fand ich immer schon so sehr spannend. Beziehungsweise bei Looper wird das auch immer ganz gut angeschnitten. Und so macht es halt immer eine Zeitreisefilm mehr als im Prinzip eine etwas aufgebohrte Fish-out-of-water-Story halt, ja, was du ja sonst eigentlich irgendwie auch automatisch dadurch halt immer hast, dass jemand, der eigentlich nicht in die Zeit gehört, dann irgendwo landet. Also ob es jetzt ein Cyborg aus der Zukunft in der Gegenwart ist oder halt irgendwelche bekifften Studenten in der Vergangenheit, das ist ja ansonsten eigentlich gar nicht mal so spektakulär, ja, wenn man sich das mal so ganz nüchtern betrachtet.
Markus.
Ja, im Endeffekt bei mir, was mich am meisten an Zeitreisen reizt, ist dieser Mindgame-Aspekt. Also ich mag es auch, wenn Filme nicht nur für sich allein stehen, sondern auch ineinander verzahnt sind, dass es viele Anspielungen aufeinander gibt. Also dafür ist Zurück in die Zukunft halt das beste Beispiel, dass die verschiedenen Filme aufeinander Bezug nehmen durch diese Zeitreisen, dass eine gewisse Komplexität besteht und dass man auch irgendwo mitdenken muss, dass es viele überraschende Wendungen gibt. Also das ist so der Hauptaspekt, der mich reizt. Und es gab einige Zeitreisefilme, die mich dann auch sehr enttäuscht haben, zum Beispiel 12 Monkeys. Der für mich vorher klang wie halt ein relativ komplexer Zeitreisefilm, aber im Endeffekt wurde da die Zeitreise nur so als Aufhänger genutzt und und war nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Also bei mir geht es dann auch eher in Richtung zum Beispiel Doctor Who, die Serie, die liebe ich, weil da halt auch eine Staffel später dann auf irgendwelche Ereignisse Bezug genommen wird, die in der Staffel davor stattgefunden haben und dass man auch wirklich nur alles versteht, wenn man genau aufgepasst hat und jede Folge kennt. Und ja, bei mir ist es halt dieses Gedankenspiel sozusagen, was mich am meisten reizt.
Bist du bei 12 Monkeys eingeschlafen oder hast du das Ende einfach nicht gesehen?
Ja, das Ende, das Ende nimmt da wieder darauf Bezug, aber auch meiner Meinung nach nicht so ganz logisch. Also es hat eine Aussage, das Ende, aber ja.
Wir dürfen gern spoilern, der Film ist von 1995.
Also ich meine, dass er quasi dann sieht, dass er quasi als Kind seinen eigenen Tod sieht, fand ich eigentlich damals ziemlich geil und hat eigentlich so für mich so ein M. Night Shyamalanischen Twist-Charakter für mich gehabt.
Ja, aber also wir haben halt am Anfang diese Zeitreise und dann wird da eigentlich wieder ganz am Ende erst wieder drauf Bezug genommen. Das, was in der Mitte ist, ist eigentlich, eigentlich mit der Zeitreise an sich nicht mehr so viel zu tun. Also und im Gegensatz zum Beispiel wie bei Zurück in die Zukunft, wo in regelmäßigen Abständen innerhalb eines Films immer gesprungen wird zwischen den Zeiten.
Ja, gut, also richtig. Ja, also ich finde beim ersten Zurück in die Zukunft, das ist ja eigentlich auch nur, er reist zurück und reist am Ende wieder in die Zukunft. Und bei 12 Monkeys wird er schon ab und an mal nochmal zurückgeholt. Und der spielt ja gerade so mit diesem Effekt, dass die Menschheit versucht, also so eigentlich das Prinzip, würdest du zurückreisen und Adolf Hitler töten, um das zu verändern. Und damit spielt 12 Monkeys, finde ich, ziemlich gut. Und der Terry Gilliam kreiert so eine Welt für mich, die den Film echt faszinierend macht und auch dieses Problem eines Zeitreisen recht gut so greift. Also dass dann Bruce Willis halt eben, das war eben das Fish-Out-of-Water-Prinzip, er hat mehr Wissen über die Vergangenheit, wird aber nicht ernst genommen. Ich finde, das fasst der Film ganz gut. Ich hatte überlegt, ob ich ihn mal Top 3 packe, ist aber nur ein Honorable Mention bei mir. Aber ich fand den Film eigentlich dahingehend gelungen, was das Thema angeht, man versucht in der Gegenwart was zu verbessern, dadurch, dass man die Vergangenheit ändert. Das fand ich eigentlich ganz gut dabei.
Mhm. Ja, sehe ich halt ähnlich. Also ich meine, wenn wir über zum Beispiel Terminator reden oder sowas, da ist das, da würde ich dir absolut zustimmen, Markus, und ich sage, okay, da ist, der Film hätte auch super funktioniert ohne das Zeitthema. Also da hätte man auch sagen können, okay, das ist halt keiner aus der Zukunft, der ist halt irgendwie, hat halt irgendeiner in seiner Garage gebaut und die Story hätte genauso gut funktioniert, ja. Und ich glaube, da ist es auch wirklich ja halt nur so, da passiert, glaube ich, wirklich nur die Zeitreise am Anfang.
Wobei du Terminator da, glaube ich, viel von seinem auch philosophischen Ansatz nimmst bezüglich, kann ich mein eigenes Schicksal selbst in die Hand nehmen oder ist alles vorbestimmt? Also ich finde, also jetzt nicht nur, weil ich Terminator 2 vor allem liebe, aber ich glaube, da nimmst du dem Film jetzt ein wenig an Sprengkraft, die er definitiv hat, bildlich und auch inhaltlich.
Ja gut, es kann natürlich sein, dass einfach bei mir irgendwie Jay Courtney so ein bisschen Erinnerungen da ein bisschen getrübt hat jetzt in letzter Zeit. Aber ja,
okay, aber ich will jetzt nicht von Terminator Genesis reden, sondern wirklich von Terminator 1, 2 und 4.
Ja, aber das meine ich ja. Der hat bei mir so ein bisschen die große Liebe zu Terminator 2 und zu Terminator 1 terminiert quasi. Ja, aber
jetzt haben wir natürlich ganze Zeit über die typischen Zeitreisefilme im Science-Fiction-Gewand geredet. Jetzt ist aber natürlich auch die Frage, ich hatte es eben schon mal angeschnitten und Thorst hat auch schon was dazu gesagt, nämlich die ganzen Zeitreisefilme in einem anderen Genre-Gewand, also zum Beispiel als Romantic Drama oder auch Komödien wie 30 über Nacht, Big, die auch eben über Zeitsprünge, Zeitreisen handeln. Vielleicht auch nochmal an die anderen drei hier. Wie ist da eure Meinung dazu? Inwiefern funktioniert das in einem anderen Genre auch?
Also wir haben ja schon mal in der früheren Folge mal ganz kurz, habe ich ja mal über halt alles eine Frage der Zeit geredet, den ich ja selber persönlich eigentlich ganz cool fand, weil ich fand, sie haben dieses Zeitreisethema da eigentlich ganz schön mit reingepackt. Also da ist im Prinzip grob die Story zusammengefasst. Es geht eigentlich um einen jungen Mann aus England, der von seinem Vater irgendwann mal gesagt bekommt, dass alle Männer in der Familie in der Zeit zurückreisen können, um halt irgendwelche Fehler, die sie gemacht haben, auszugleichen. Und dazu muss er sich, glaube ich, nur irgendwie in den Schrank gehen und irgendwie sich ganz heftig konzentrieren. Und genauso, also es ist keine Maschine, das ist kein irgendwas, es ist wirklich nur, er muss sich nur konzentrieren und dann reist er halt irgendwie zu einem gewissen Punkt zurück und versucht halt quasi in seinem Leben halt gewisse Sachen halt immer wieder auszubügeln, auch wiederum mit anderen Konsequenzen und das Ganze aber auch, ja, also in so ein bisschen so eine Rom-Com, aber halt der, ich sag mal, weniger kitschigen Art gepackt. Und das fand ich irgendwie mal ganz erfrischend, auch wie schon gesagt, das Thema Zeitreise ist auch so herrlich quasi fast nebensächlich ausgeführt worden. Deswegen fand ich das jetzt so von den etwas neueren Filmen tatsächlich wirklich ein ganz gutes Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, die anderen, die sind ja tatsächlich schon etwas älter. Da habe ich jetzt nicht mehr die allerbesten oder nicht mehr so die
ein aktuelles Beispiel, was mir noch einfällt, wäre von dem Jurassic World Regisseur sein Debütfilm Safety Not Guaranteed. Ich habe gerade den deutschen Verleihtitel vergessen, der, ich glaube, eine Frage der Liebe oder sowas ähnliches, der also im Deutschen etwas merkwürdig übersetzt wurde. Auf jeden Fall von 2012 und auch ein Film, der sich der Zeitreise im Rahmen, der Film heißt im Deutschen Journey of Love, das wahre Abenteuer ist die Liebe. also der Titel verrät nicht unbedingt, dass es da um Zeitreisen geht, denn der Originaltitel Safety Not Guaranteed spielt nämlich eigentlich auf etwas im Film an, nämlich dass ein etwas schrulliger Typ eine Anzeige in die Zeitung setzt, dass er gern Zeitreisen machen möchte und auch dafür eine Maschine hat und dafür eben eine Partnerin oder einen Partner sucht. Und drei Journalisten machen sich auf, um das ja zu untersuchen und die eine Journalistin verliebt sich dann eben in diesen schrulligen Typen. Ist auch ganz nett besetzt mit den ganzen neuen Stars des Indie-Kinos, Aubrey Plaza, Jake Johnson und Mark Duplass. Also ich habe den Film sehen dürfen. Es ist, ich sag mal so, ich verstehe, warum speziell Steven Spielberg gesagt hat, Colin Trevorrow ist mein Mann, weil der Film, ich sag mal, ein bisschen dieses Märchenhafte, dieses in Bezug auf die Vorstellungskraft, also wie toll dieses Fantasievolle ist, sehr feiert und dahingehend, es ist ein netter Film, den man sich, sage ich mal, wenn man sich dem ganzen Thema mal aus so einer Indie-Perspektive annähern will, mal anschauen könnte. Wobei Zeitreisen nicht auch nur ein Bestandteil sind, neben dieser kleinen Liebesgeschichte, die da auch erzählt wird.
Nee, klar, auch das Beispiel 30 über Nacht ist doch der mit Jennifer Garner, oder?
Ja, genau.
Ja, genau. Da wird das ja eher genutzt, um so die Phase des Erwachsenwerdens jemandem klarzumachen. Aber ich finde das Konzept an sich trotzdem halt nicht verkehrt. Also wie wäre es, wenn du halt 13 oder 14 bist und dann auf einmal 30 bist, wie würdest du in deinem Leben zurechtkommen? Und das spielt natürlich auch eine gewisse Rolle, ist aber mehr für mich dann so die Coming-of-Age-Perspektive gewesen. Aber wenn wir jetzt den Keanu Reeves und Sandra Bullock Film Haus am See nehmen, dann kam über diese Zeitreise oder über diese Distanz, die die beiden Personen haben, normalerweise schätzt die Distanz halt entweder halt wirklich darüber da, dass sie halt weit voneinander entfernt sind oder sie dürfen halt nicht zusammen sein oder so, da fand ich das mit dem Zeitreisekonzept kam da so eine gewisse Tragik mit rüber, aber es sind halt so Filme, die ich nicht unbedingt so als Zeitreisefilme per se sehen würde, genauso wie der angesprochene Terminator zum Beispiel, wo das halt nur ein Aufhänger ist, um ja im Endeffekt eine Bedrohung darzustellen. Aber trotzdem finde ich auch da wiederum das Konzept halt so gut, dass ich mir den Film angucke und dann eben dem immer noch so einen Stern mehr geben würde. Ja.
Also wie gesagt, ich finde immerhin dahingehend jetzt auch, warum ich diese Zeitreisedramen oder Romantikfilme so ganz oder auch Komödien interessant finde, weil hier wirklich dieser richtig persönliche Blickwinkel eben dazu kommt. Du hast es ja schon angesprochen mit Coming of Age, dass man hier wirklich, wir kennen das ja alle, dass wir auch persönlich darüber nachdenken, Mensch, hätte ich das damals anders gemacht? Ich glaube, die Frage hat sich jeder schon einmal gestellt. Ja, ja,
jeder Gamer wünscht sich doch ein Quicksave und Quickload oder Safe-Game-Laden und
Oder hätte ich das Mädel mal angesprochen und etc. etc. Ja, also Fragen, mit denen wir uns alle beschäftigen. Und
hätte ich mal Lotto gespielt.
Genau. Ja. Und dahingehend finde ich diese Filme einfach interessant, weil die sich, wie gesagt, jetzt im Gegensatz zu Déjà-vu oder auch X-Men Days of the Future Past oder auch anderen Filmen, Time Cop zum Beispiel, jetzt nicht um diese weltumspannenden Katastrophen handeln, sondern hier geht es wirklich darum, der Mensch, was würde er machen, wenn er die Möglichkeit hätte, Dinge zu verändern?
Genau, da kann ich auch Project Almanac, der ist, glaube ich, dieses Jahr erst rausgekommen.
Stimmt, ja.
Der ist jetzt auch verfügbar auf diversen Video-on-Demand-Portalen.
Wir nennen dich ja direkt, Amazon Prime hat den derzeit.
Genau, okay, genau der. Und da habe ich den eben auch neulich gesehen. Und der beschäftigt sich halt wirklich tatsächlich eher damit, was würden Jugendliche damit machen und so weiter. Also der ist auch nicht großartig logisch, aber ich sag mal so, in den Motiven, die diese Jugendlichen haben bei den Zeitreisen, beschäftigt er sich genau mit sowas, mit recht alltäglichen Sachen. Ja, ich muss die Mathearbeit bestehen und was weiß ich was. Und das gibt dem halt genau die Perspektive, die du gerade ansprechen wolltest. Also eher wirklich tatsächlich eine persönliche Ebene, auch wenn der Film jetzt nicht wirklich gelungen ist, aber er ist ganz in Ordnung, fand ich so. Also
das war ein guter Aspekt, den du ansprichst, nämlich bezüglich Logik. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch zum zweiten Teil unseres Main Topics, nämlich inwiefern funktionieren Zeitreisefilme logisch? Was ist mit den paradoxen Situationen? Gibt es überhaupt die Möglichkeit eines stringenten oder kohärenten Zeitreisefilms?
Ja, also in Filmen ist es ja so, es gibt ja mehrere Theorien, die da vertreten werden. Zum einen, was die Hauptfrage ist ja, was passiert, wenn wirklich ein Paradoxon passiert? Also sprich, wenn ich zurückreise und meinen Vater töte, bin ich dann nicht weg und kann dadurch nicht mehr meinen Vater töten. Bei Zurück in die Zukunft ist das ja so gezeigt worden, dass wenn man die Vergangenheit ändert, sich die Zukunft sofort anpasst und würde also heißen, Doc hat das ja auch mehrmals angesprochen, dass es so ein Paradoxon geben können, dass das Universum vernichtet. In anderen Filmen ist es aber wiederum so, dass man sagt, ja, man ändert was und es entsteht Paralleluniversum. Also sprich, ich zerstöre nicht alles, sondern die Möglichkeit, dass hier quasi eine Entscheidung getroffen wird, erschafft einfach zwei Universen, die parallel existieren. In dem einen ist das passiert, in dem anderen das. Und das ist ja so, da man ja nicht weiß, was wirklich passiert bei Veränderungen von vergangenen Ereignissen, gibt es halt diese Haupttheorien, die meisten Filme, sag ich mal, da auch einhalten.
Aber weißt du, was ich in dem Zusammenhang dann gerne auch mal sehen würde, wäre ein Film, der sich eben nicht mit dem Zeitreisenden selber beschäftigt, sondern mit den Zurückgebliebenen und dann eben eine dieser beiden Theorien dann eben austestet. Also ist dann bei denen wirklich, sobald etwas in der Vergangenheit geändert wird, ist dann eben dieser Puff-Effekt und plötzlich ist alles anders oder leben die dann einfach weiter und es kommt eine parallele Zeitlinie zu stehen. Also mir fällt zumindest spontan kein Film ein, der sich wirklich mit den Zurückgebliebenen eines Zeitreisefilms beschäftigt.
Also, da kann ich nur Doctor Who empfehlen, also im Serienformat. Also da werden im Laufe der Staffeln im Endeffekt alle Szenarien mal durchgespielt, okay, auch sowas, wie du jetzt beschreibst. Allerdings muss man sagen, bei Doctor Who merkt man, dass es einfach nicht möglich ist, das wirklich komplett logisch aufzubauen, weil man da immer mit dramaturgischen Tricks arbeitet und dann plötzlich heißt es, ja, das Ereignis ist ein Fixpunkt in der Zeit, das kann nicht verändert werden und an anderer Stelle kann man dann doch in die Zeit zurückreisen und das den Tod einer Figur verhindern. Das wird immer so aus dem Hut gezaubert, dann ist das halt ein Fixpunkt in der Zeit, damit kein Zuschauer sagen kann, aber ja, er könnte doch jetzt zurückreisen und das verhindern. Aber ja, da merkt man schon, dass besonders bei einer Zeitreiseserie da auch mal das über die Grenzen hinaus wächst sozusagen.
Also mir fällt noch spontan ein Film ein, der, ihr könnt mich jetzt auslachen, aber ich finde, dieser Film schafft es durchaus, eine durchaus stringente Zeitreise und auch logische Zeitreise zu erzählen, nämlich Turtles 3.
So.
Cool. Turtles, wie logisch, also der Aufhänger der Zeitreise ist nicht logisch, denn die bekommen, glaube ich, einfach einen Zepter in die Hand und das ermöglicht ihnen, durch die Zeit zurückzureisen. Aber sobald dann eben die Möglichkeit ist, sie können, wie gesagt, nur von ihre Zeit ist der Startpunkt und von dort aus geht's eben zurück ins feudale Japan, wo sie ja dann auch als Ninja-Krieger auftreten. Und was auch ganz interessant ist, weil ja auch immer dieses Paradoxon entstehen kann, was ist, wenn ich auf mein altes Ich treffe oder wenn da gleiche Körper aufeinandertreffen, löst Turtles 3 dahingehend, dass Turtles 3 die Theorie aufstellt, wenn diese Körper aus der jetzigen Zeit in die Vergangenheit zurückreisen, in dem Fall eben die vier Turtles, müssen sie mit vier anderen Körpern, müssen wiederum in die Zukunft. Das heißt also, in Turtles 3 hat man dann eben vier japanische Krieger plötzlich in deren Hauptquartier, was natürlich dann auch genutzt wird, um irgendwelche, diese Fish-out-of-water-Gags abzufeuern. Aber ist, finde ich, dahingehend auch eine sehr nette Logik, die Turtles 3 da versucht zu verfolgen.
Ja, wo du gerade das hast, erinnert mich das an die Serie damals mit Scott Bakula, Zurück in die Vergangenheit, glaube ich, hieß die, wo es ja auch darum ging, dass er in die Vergangenheit reist und eigentlich, also er sieht sich im Spiegel ja immer als die Person, weil er reist zurück und nimmt da den Platz von einer Person ein und diese Person nimmt seinen Platz in der Zukunft ein. Also eigentlich wird nur, ich sag mal, der Geist teleportiert sozusagen, also der Geist macht die Zeitreise, aber der Körper und die Materie und alles bleibt erhalten, weil es ist ja auch so eine Frage, ja, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, könnte ich mir ja meinen Geldschein von heute in die Vergangenheit schicken und so weiter und so weiter und so weiter und unendlich Geld erzeugen. Oder auch bei Terminator gibt's ja auch das Paradoxon, dass eine Maschine in die Vergangenheit reist und dort die Technik bringt, aus der dann Terminator entstehen. Also das ist ja auch ein Paradoxon, das nie so ganz schlüssig gelöst wurde oder erklärbar ist.
Ja, ja, aber da gibt's eine andere Theorie. Also das ist das dritte Konzept, was es gibt, dass du eben machst, alles, was passiert ist, ist passiert. Und man darf sich dann eben Zeit nicht als eine lineare Sache vorstellen, die irgendwie eben linear abläuft, sondern dass eben alle Ereignisse schon passiert sind eigentlich. Und die trotzdem Sachen aus der Zukunft, die in der Vergangenheit auslösen könnten. Ein anderes Beispiel wäre Interstellar so ein bisschen, der auch so ein bisschen damit spielt. Dass du eben dir, also wir als Menschen können uns einfach nur nicht vorstellen, dass man auch einfach durch die Zeit reisen kann und alle Sachen irgendwie schon passiert sind, sondern dass eben es ein höheres Konzept gibt von Wesen oder von Menschen, die einfach schon daran reingreifen könnten. Die fünfte Staffel von Lost ist auch so ähnlich. Da lösen halt Ereignisse, die theoretisch im Laufe der Zeit erst passieren, aber Sachen in der Vergangenheit aus. Es war ein bisschen kompliziert jetzt gerade, glaube ich, aber
aber dann ist meine Frage, was ist mit dem Butterfly-Effekt?
Ja, den gibt's dann halt nicht. Oder,
genau, den gibt's,
der ist in der Theorie nicht vorgesehen, quasi. Nee.
Ja, okay. Es gibt ja auch eine interessante Science-Fiction-Story, die aber jetzt nicht verfilmt wurde, aber von Wesen, die die Zeit verändern können, also Zeitreisen erfinden und die Vergangenheit reisen und zum Beispiel die Farbe des Mondes ändern, um zu sehen, ob das funktioniert. Und dann sehen sie in der Zukunft, also in ihrer Gegenwart, der Mond ist jetzt rot. Hat also nicht funktioniert, weil die haben den rot gefärbt in der Vergangenheit und es war halt für die immer rot und es ist halt die Frage, hat die Änderung dazu geführt, dass er rot wurde oder war er rot? Und also, ja, die Sache ist, es ist schon immer passiert und alles, auch wenn sie die Vergangenheit ändern, ist das ja auch schon passiert. Und demnach kann man es auch nicht ändern, sondern es wird passieren und es wird auch immer wieder passieren. Und ja, diese schöne Idee wird ja auch in dem Remake von Die Zeitmaschine nochmal aufgegriffen, dass man die Vergangenheit nicht ändern kann.
Du redest von dem Film mit dem australischen. Genau, danke.
Ja.
Genau, okay.
Ich fand das Remake fürchterlich, aber ich fand schön, dass sie da eine neue Idee eingesetzt haben. Also sprich, sein Antrieb ist ja, er baut eine Zeitmaschine, um die Vergangenheit zu ändern, um seine Frau zu retten, die ja stirbt, aber das führt dazu, dass er dann nicht mehr den Antrieb hat, eine Zeitmaschine zu bauen und deshalb muss sie immer sterben in der Vergangenheit. Also er kann sie nicht retten, weil er die Zeitmaschine erfunden hat.
Wobei, es gibt einen Film, der wiederum jetzt diesem Konzept eher widerspricht, von wegen, man kann die Vergangenheit nicht ändern, um etwas in der Zukunft anzupassen. Macht ja Prince of Persia, der Film, also die Computerspiele-Verfilmung, in dem ja die Hauptfigur, also Jack Gyllenhaal als Prince, also nicht als der Sänger Prince.
Ja, was super.
Mein Prince.
Der ja immer, wie gesagt, immer nur für ein kleines Stück zurück in die Zeit reist, um dann eben gewisses Unheil dann eben auszumerzen und dann eben umzudrehen, dass es dann wieder besser in der Zukunft funktioniert. deswegen finde ich eigentlich Filme, die sagen, wir reisen nur in der Zeit zurück, funktionieren für mich eigentlich jetzt, obwohl natürlich keine hundertprozentige Logik gegeben ist, dahingehend dann immer noch am besten. Mir fällt auch noch spontan Time Cop ein, der sich, obwohl es ein Jean-Claude Van Damme-Klopper ist, auch gar nicht unintelligent mit diesem Thema da auseinandersetzt, dass man eben zurückreisen muss, um dann irgendwas verändern zu können, was dann eben Auswirkungen auf die Zukunft hat. Oder eben super spannend, du hast es auch schon erwähnt vorhin, Hurley, der, ich rede jetzt wirklich nur vom ersten Teil, vom Butterfly-Effekt, also dem Film mit Ashton Kutcher, der sich ja ganz offensichtlich dann eben diesem Thema widmet. Und was passiert, wenn wir dann unterschiedliche parallele Zeitlinien aufbauen, in denen sich eben unterschiedliche Entwicklungen ergeben haben?
Ja, es gab damals so eine Serie, die hieß Seven Days. Und die Regierung, die amerikanische Regierung, hatte halt eine Zeitmaschine erfunden, aber man kann halt nur 7 Tage zurückreisen. Und die Figur ist, glaube ich, Frank Parker, war der Einzige, der das konnte. Und die, da wurden dann halt Ereignisse ausgelöst oder reale Ereignisse sind passiert, also zum Beispiel irgendwie der amerikanische Präsident wurde erschossen und dadurch hat sich ein Atomkrieg entwickelt oder so. Und dieser Frank Parker hat halt immer, ist halt 7 Tage zurückgereist und hatte halt dann die Möglichkeit oder musste dann eben diese Sachen beheben. Und das spielt ja auch so mit dem Prinzip. Natürlich ging es da, soweit ich weiß, immer gut aus, aber da ging es ja eben auch um dieses Konzept, dass man eben Sachen versucht zu verändern.
Ich glaube, da haben wir auch einen bei euch ja sehr beliebten Film vergessen, Edge of Tomorrow, letztes Jahr.
Ja. Ich hätte auch noch täglich grüßt das Murmeltier erwähnen wollen, aber bei den, als wir über Genre geredet haben, sind wir zu schnell gewechselt, weil Zeitreise-Komödien funktionieren ja interessanterweise auch sehr gut. Wenn ich zum Beispiel an täglich grüßt das Murmeltier oder Time Bandits, finde ich auch super. Die Zeitritter, das ist jetzt vielleicht ein Film so, ich sag mal, abseits des Mainstream, aber die Idee halt, dass zwei Ritter in die Gegenwart reisen, ist auch recht lustig, finde ich. Und
gab's davon nicht ein Remake mit Jean Reno?
Nee, das Original ist mit Jean Reno. Das Remake habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen.
Okay, ist ein französischer Film, deswegen habe ich es nicht geguckt.
Nee, da funktioniert ja dann der Gag darüber, eben über dieses Fish-Out-of-Water-Prinzip. Also ist ja genauso wie, keine Ahnung, Save the Last Dance, die weiße Balletttänzerin kommt in die Hip-Hop-Szene oder so. Das ist ja im Prinzip das gleiche Prinzip, dann wie so eine Komödie funktioniert.
Steinzeit Junior.
Ja.
Boah. Lang
oder
ist
wenn wir jetzt, oder wenn wir jetzt natürlich in die Zukunft gehen wollen, auch sehr gerne und sehr beliebt früher gewesen bei mir, Demolition Man.
Ja, großartig.
Aber ist Demolition Man ein Zeitreisefilm? Im Endeffekt haben wir doch nur 2 Charaktere, die auf Eis gelegt werden und dann in der Zukunft wieder aufwachen.
Ja, darüber haben wir ja gerade geredet.
Ist ja ein Prinzip der Zeitreise.
Du meinst die einfachen Zeitsprünge, so wie es auch bei 30 über Nacht halt ist beispielsweise.
Genau, nee, weil das war ja gerade erst angeschnitten, dass es halt letzten Endes einfach nur ein einfaches Fish-Out-of-Water-Prinzip ist, was im Prinzip die Zeitreise an sich, also der Gag ist eigentlich wirklich nicht die Zeitreise, sondern dass du einfach jemanden in ein unbekanntes Szenario schickst und diese ganzen...
Star Trek 4 wäre auch so ein Beispiel
dafür. Ja, super, einfach ein super Film.
Ja. Ist das mit den Nazis?
Nee, die reisen in die
80er. Ah, nee, da, wo sie die Wale suchen. In die Gegenwart reisen und da allerlei Schabernack treiben. Mit der unvergesslich geilen Szene, wo Scotty sitzt und dann da was eingeben will und dann mit dem Computer spricht und alle Leute um ihn rum gucken ihn nur komisch an und der eine zeigt so auf die Maus und sagt, sie müssen das benutzen und Scotty nimmt die Maus so in die Hand und spricht dann in die Maus rein, Computer. Einfach ganz toll. Und wie er dann da in die Tastatur hackt. Oh, eine Tastatur, okay, dann tippe ich das schnell und einfach geil die Szene.
Durchsichtiges Aluminium, ja.
Ja, genau.
Aber Jascha, super ist das richtige Stichwort, um zu unserem letzten Teil dieses Podcasts vorzukommen, nämlich unsere Top 3 Zeitreisefilme, von jedem einzeln individuell vorgestellt. Ich würde sagen, wir gehen reihum die einzelnen Plätze durch, nach dem altbekannten Prinzip. Wir fangen mit Platz 3 an und arbeiten uns vor zu Platz 1. Und ich würde sagen, Markus, wir starten mit dir. Ich kann mir vorstellen, dass bei dir auch Serien dabei sind.
Ja, zumindest eine.
Okay. Markus,
die ich vielleicht auch schon genannt habe, aber ja.
Fangen wir du mal die Serie mit Scott Bakula.
Nee, den nicht. Ja,
Markus, dein Platz Nummer 3, genau.
ist ein Film vom letzten Jahr, Predestination. Hat ihn jemand gesehen von euch?
Leider noch nicht.
Ist von den Spirit Brothers, oder? Die auch den etwas missglückten Vampirfilm davor mit Ethan Hawke gemacht haben, oder?
Ja, genau.
Okay.
Genau, halt diesmal auch mit Ethan Hawke in der Hauptrolle. Und also bei dem Film kann man, glaube ich, sehr viel spoilern, deshalb beschränke ich mal den Inhalt auf, dass ein Zeitagent in die Zukunft für seinen letzten Auftrag geschickt wird, um einen Bösewicht zu töten, den er bisher noch nicht fassen konnte. Und der Film beginnt ganz ungewöhnlich als fast als Kammerspiel und was sich bestimmt 15 bis 20 Minuten zieht. Und wandelt sich dann aber in einen äußerst komplexen, fast schon Mindfuck-Film, den man eigentlich mehrmals gucken muss, um alles zu verstehen und die ganzen Zusammenhänge. Und danach denkt man sich auch, what the fuck, was ist hier gerade passiert? Mhm. Aber in sich finde ich den Film am Ende auch sehr logisch und sehr clever gemacht und ja, also kann ich nur jedem wärmstens empfehlen.
Uli, dein Platz Nummer 3.
Ich habe mir mal eine kleine nostalgische Sonder-Extra-Wurst quasi hier gegönnt und habe mich mal an, ja, wir haben es vorhin schon erwähnt, habe mich einfach mal für Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit entschieden, weil ich tatsächlich fand, dass dieser Film, das ist auch so einer, den kann ich mir immer wieder angucken, das war so eine Kinder-Jugend-Komödie, die ich irgendwie damals geliebt hatte, auch die Sprüche damals irgendwie legendär, interessant auch da, dass tatsächlich mal einer der Filme ist, wo die deutsche Version tatsächlich lustiger ist wie die englische. Ich habe den dann später nochmal auf Englisch gesehen, als dann ich so eine Phase hatte, wo ich dann alles irgendwie auf Englisch gucken musste und war tatsächlich enttäuscht, dass irgendwie die ganzen volle Kanne-Hoshis und so weiter alles nur yeah, dude, cool, dude. Und das war dann tatsächlich etwas träger, aber ja, einfach halt eine witzige Story, wie zwei Hänger quasi in der Schule ein Referat halten müssen, um ihre Versetzung zu retten und quasi dann in die Zeit zurückreisen und mit historischen Persönlichkeiten dann zusammen ihr Referat vorbereiten.
Der Startschuss auch für eine große Karriere von Keanu Reeves.
Ja. Genau, von dem anderen hatte man nie wieder richtig was gehört, aber trotzdem halt einfach irgendwie eine so, natürlich die halt in dieser Zeit damals, 80er, 90er, da gut reingepasst hat. Also dieses, man hat es nicht zu ernst genommen, man hat auch nicht zu lange über diese ganzen Zeitreiseaspekte nachgedacht, man hat es einfach zu einer witzigen, unschuldigen Story verwoben und die hat einfach Spaß gemacht.
Jascha.
Ich würde mich dem Holi nicht, was den Film angeht, aber was die Zeit angeht, anschließen, weil die ganzen ich habe drei Lieblingsfilme, die ihm so ein bisschen abseits von dem Mainstream ist, also Zurück in die Zukunft mag ich total gern, Terminator liebe ich ja auch, Donnie Darko, Edge of Tomorrow fand ich auch großartig, aber ich habe mich für drei andere Filme entschieden.
Der Mann, ja, schon jedes Mal schummelt, das ist unglaublich. Unglaublich, du bist raus, Hohecker.
Ja? Und auf meinem dritten Platz. Ich hatte so viel am Anfang, ihr habt das auf drei reduziert. Ich musste hart kämpfen. Nicht so schlimm wie das letzte Mal, aber ich würde Armee der Finsternis nehmen, weil ich finde, der ist super witzig, der hat Horrorelemente, der hat Science-Fiction-Elemente, aber ich nehme das Wissen der Gegenwart in die Vergangenheit und kämpfe dagegen Skelettkrieger. Allein, wenn ich das lesen würde, würde ich sagen, okay, den gucke ich mir an und ich finde den einfach super.
Shut up and take my money.
Und kann den auch immer wieder gucken. Ich bin auch sehr gespannt auf die neue Serie. Gibt's da schon was zu hören von?
Sie sind dabei und der Hauptdarsteller
Bruce Campbell,
verspricht Blut und Gore und sagt, sie werden auf jeden Fall das Ganze nicht abmildern. Das war zumindest mein letzter Stand, als ich ein Interview in der Cinema gelesen habe.
Sehr schön, okay, dann kann ich jetzt abgeben.
Ja, bevor wir dann zu unserem Special Guest mit seinem Platz 3 kommen, mache ich weiter mit meinem Platz 3. Und ich auch, wie Markus, habe ich auch meinen Film schon erwähnt, nämlich Turtles 3 auf Platz 3. Ich kann gar nicht verstehen, warum der Film als einer der schlechteste der Reihe geht. Hat auch auf IMDb derzeit ein Rating von 4,8. wobei ich versucht habe, es hochzuraten, indem ich ihm 7 gegeben habe.
mit meinen 100 gefälscht angelegten Accounts.
Ich gebe zu, natürlich, wenn wir jetzt wirklich rein von Turtles ausgehen, ja, die Kostüme wurden schlechter etc., aber was mich an Turtles 3 so faszinierend finde, ist, der Spirit der Turtles wird weitergeführt und ich finde auch einfach diese, aus Sicht der Zeitreise interessant, dass wir eben hier die Teenage Mutant Ninja Turtles haben, die jetzt endlich ins feudale Japan zurückreisen und da auf die originalen Ninjas dann treffen und dann eben auch gegen die antreten müssen. Und das macht der Film, auch wenn wir hier von einem Kinder-Action-Film reden, mit einem relativ großen Fokus auch auf die Action-Szenen, auf gewisse Inszenierung von Historie und mir hat Turtles 3, auch wenn der Aufhänger absolut hanebüchen ist, beziehungsweise einfach komplett nicht erklärt, weil April geht einkaufen, bringt ein magisches Zepter mit und die können in der Zeit zurückreisen.
Passiert mir auch ständig.
Genau, hat sich April auch gesagt. Und Splinter nicht mehr hinter seinem Fenster hervorkommt, weil wahrscheinlich der Rest der Puppe nicht mehr zur Verfügung stand. Aber Turtles 3, trotz alledem, von seinem Charme und von, wie gesagt, der Thematik innerhalb dieser Reihe, die ich, wie gesagt, sehr, sehr schätze, funktioniert das für mich sehr gut. Und dahingehend ist es für mich auch ein guter Zeitreisefilm.
Thorsten. Ich fand den auch nicht so schlecht, muss ich sagen.
Ah, sehr gut. Aber wir sind so selten einer Meinung, wenn ich auch mal den Trash-Talk höre, dann bin ich mir geistig.
Ja, du, aber ich mag ja deine konträren Meinungen. Ich bin auch schon gespannt auf deinen Platz 1. Ich finde es auch sehr interessant, dass du moderierst, obwohl du noch nie einen Zurück in die Zukunft teilgesehen hast.
Ich wollte auch eigentlich die Ausgabe abgeben, aber wir müssen ja die Kohärenz bewahren und ich muss einfach als Moderator weiter auftreten. Nee.
Also bei mir war es so, als du gesagt hast, Top 3 Zeitreisefilme, ich hatte nicht so viel Zeit dafür, aber ich habe trotzdem lange überlegt und mein erstes Kriterium war, ich kann nicht mehrere Filme von einem Franchise nehmen, weil es sonst einfach zu einfach wäre. Und dann ging es für mich tatsächlich auch wirklich darum, dass die Zeitreise eine gewisse Rolle spielt. Also natürlich habe ich über Terminator nachgedacht oder Terminator 2 vor allem. Ja, aber das hat für mich nur der Aufhänger, auch ein Planet der Affen, für mich ist da die Zeitreise nur der Endgag. Und dann standen aber Platz 1 und 2 für mich relativ schnell fest. Bei 3 habe ich länger überlegt, unter anderem zwischen Bill und Ted. Aber durchaus mal kurz über Edge of Tomorrow. Aber ich habe dann gedacht, ich nehme das Original. Und für mich ist tatsächlich täglich grüßt das Murmeltier ein Film, den ich sehr häufig gesehen habe. Und ich habe ihn vor allen Dingen deswegen mit drin, weil er wirklich so mit diesem Konzept spielt, was wäre, wenn ich einfach den Tag nochmal neu leben könnte. Und der Film ist super witzig und Bill Murray spielt ja wirklich alle möglichen Sachen durch, die man erleben könnte und so weiter. Natürlich ist auch dieser Zeitreisefilm überhaupt nicht logisch. Das ist dann bei meiner Platz 2 vielleicht ein bisschen anders. Aber er spielt halt wirklich so mit den Methoden. Was wäre denn, wenn ich das Wissen mit reinnehmen könnte und einfach denselben Tag mit mehreren Varianten nochmal durchspielen könnte? Und das hat für mich der Film sehr perfekt eigentlich gemacht. Und gerade auch, weil es jetzt nicht über Edge of Tomorrow darum geht, wir müssen ein größeres Ziel erfüllen, nämlich die Aliens besiegen, ist es doch ein sehr persönliches Bestreben, was Bill Murray hat. Nämlich am Anfang will er erstmal nur einfach aus diesem Time Loop rauskommen, dann will er für sich die möglichst größten Sachen irgendwie erreichen, nämlich dass er eben mit der schläft oder halt sehr bekannt wird und einfach ein Star ist und dann am Ende natürlich ist dann eine Romantic Comedy, versucht er die Frau rumzukriegen und scheitert daran, aber dieses Konzept einfach den Tag oder ein gewisses Ereignis nochmal durchleben zu können, macht der Film für mich eigentlich am besten mit klar. Deswegen ist der meine Nummer 3.
Okay. Markus, dann kommen wir zu deiner Nummer 2.
Genau, da ist jetzt eine Serie. Ich hatte schon davon gesprochen, Doctor Who.
Wer? Ah, sorry.
Das war gut. Nicht schlecht, ja. Ja, also noch zur Erklärung, ich habe vor etwa einem Jahr die neue Serie angefangen. Also jetzt, es gibt ja auch noch eine alte Doctor Who-Serie, die schon in den 60ern startete, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall die neue habe ich angefangen, habe die erste Staffel geguckt und habe mir danach gedacht, ja, kann man machen, muss man aber nicht. da war ich tatsächlich überhaupt noch nicht begeistert, weil die Zeitreisen auch noch gar nicht so im Mittelpunkt standen. Meistens war es halt nach dem Prinzip, der Doktor reist in irgendeine Zeit zu irgendeinem Planeten, dann gibt es irgendein Abenteuer die Folge über und am Ende reist er wieder ab. Aber dann habe ich vor einigen Monaten angefangen, die weiteren Staffeln zu gucken und bin mittlerweile riesiger Fan geworden, weil gerade die Zeitreise-Aspekte mehr in den Vordergrund getreten sind und auch diese Zeitspielereien viel stärker präsent sind. Auch jetzt in der aktuellen Staffel hatte ich jetzt zuletzt eine Doppelfolge geguckt, die auch so ein bisschen nach dem Zurück in die Zukunft-Prinzip aufgebaut war. Also die erste Folge spielte dann in der Zukunft auf der Erde in einer Unterwasserstation, wo es dann eine Gefahr zu bewältigen gab. Und die zweite Folge spielte dann in der Vergangenheit, wie der Doktor dann versucht, diese Ereignisse sozusagen umzuschreiben und zu verhindern. Und diese Vernetzung zwischen den Folgen ist viel, viel stärker geworden. Und wenn man auf so Zeitspielereien steht, dann ist es einfach grandios.
Jascha, dein Platz Nummer 2.
Mein Platz Nummer 2 ist ein Film, der auch Zeit im Titel beinhaltet, und zwar Herrscher der Zeit. Ein französischer Zeichentrickfilm, Science-Fiction-Zeichentrickfilm aus dem Jahr 82, in dem ich übrigens geboren bin. Deshalb habe ich gleich doppelte Zuneigung zu diesem Film. Nee, aber ich habe den als Kind gesehen und war überaus, also überdimensional fasziniert. Zum einen von dem Thema Zeitreise, das ich wahrscheinlich damals noch gar nicht so verstanden habe, sondern einfach nur gedacht habe, oh cool, Zeichentrick, gucke ich mal. Aber auch von dem Science-Fiction-Anteil war ich überaus fasziniert. Und ich glaube, dass dieser Film auch dazu führte, oder mich zu der Liebe zu Science-Fiction-Filmen führte. Und ich habe den viel, viel später wieder erst entdeckt. So als Internet aufkam, konnte man ja recherchieren. Und da bin ich mal wieder über den Film gestoßen, habe den wieder mal geguckt und war total begeistert, wie cool der eigentlich ist. Und dass der auch quasi so auch das Thema Zeitreise so in sich geschlossen darstellt. Also das ist ein ganz, ganz netter Twist dann auch am Ende. Und ja, ein Film, der mich lange Zeit faszinierte und im Nachhinein gucken endlich alles verstanden habe. Und ja.
Ja, interessanter Film. Ich glaube, den hat auch sonst keiner aus unseren Reihen hier geguckt, oder?
Ich denke doch, oder?
Das, geguckt habe ich den auch, aber auch, das war damals auch so mehr. Man war halt, ne, Kind, und man hat sich das Ding angeschaut, hat gedacht, hey, Zeichentrick, hat es irgendwie gar nicht wirklich alles kapiert, aber irgendwie geguckt hat man halt trotzdem. Und dann ist er aber tatsächlich bei mir so ein bisschen hinten runtergefallen. Also ich habe jetzt auch gerade nochmal Wikipedia nochmal angeklickt und muss sagen, ja, also diese komischen Gnome, die sind mir tatsächlich noch bekannt, aber der Rest ist so ein bisschen, ja, ist mir tatsächlich ein bisschen entfallen, aber diese Gnome kann ich mich noch dran erinnern.
Aber Wolli, mach doch du gerade mit deiner Nummer 2 weiter.
Ja, Nummer 2, ja, irgendwie, ich hab ein bisschen Pech, weil ich irgendwie nicht überraschen kann, weil wir über alles schon irgendwie geredet haben, aber mein zweiter Platz wäre tatsächlich 12 Monkeys gewesen. Im Gegensatz zum Markus fand ich das da halt, dieses Zeitreisethema halt wirklich super, super eingebaut, und wie schon gesagt, ich fand halt auch zum Schluss diesen Aha-Effekt halt auch wirklich so, das ist so für mich einer der großen Aha-Effekte der Filmgeschichte für mich persönlich jetzt gewesen, wo man gesagt hat, ach, guck an, und das ist das, und das wird ja auch immer so ein bisschen, man hat ja schon immer so ein bisschen dieses Foreshadowing und so. Das fand ich tatsächlich wirklich ganz gut. Mit Bruce Willis und Brad Pitt ja auch wirklich zwei hervorragende Darsteller, die da in dem Film auch, also gut, Brad Pitt ein bisschen mehr aus sich herausgegangen ist wie jetzt Bruce Willis, der aber da zumindest mal einen Film gehabt hat, der nicht ganz so Bruce Willis typisch war.
Ja. Also also jetzt um die schauspielerische Sache zu sagen, er verblasst nämlich dadurch ein bisschen natürlich, weil Brad Pitt so in der Phase war, wo er jetzt mal alles rausgeholt hat und jetzt zu dem Brad Pitt geworden ist, der er heute ist, so als geiler Schauspieler einfach, aber trotzdem macht Bruce Willis das in dem Film sehr, sehr gut. Also gerade dieser gebrochene Charakter, der er dann darstellt, völlig atypisch ja damals gewesen. Also das hat mich auch sehr begeistert, muss ich sagen.
Und was er natürlich auch, also ich meine, es ist ja ein Terry Gilliam-Film und der hat natürlich auch so ein bisschen typisch halt so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen abgedreht, er ist einfach ein bisschen, das ist kein 0815-Szenario, was da dargestellt ist, und das ist schon, hat schon eine eigene Welt kreiert, und das auch das fand ich bei dem Film tatsächlich ziemlich cool und auch ja der Soundtrack ist auch sowas, was sich so ein bisschen ins Gehirn gebrannt hat.
Terry Gilliam war auch Regisseur bei Time Bandits.
Genau, ja.
Demnach ist ihm das Zeitreise-Szenario ja bekannt gewesen.
Ja, oder auch Dystopien, ja, mit Brazil. Also, ja. Besser von Terry Gilliam, oder?
Ja, richtig, ja. Ja.
Ja, gut, dann komme ich zu meinem Platz Nummer 2 und auch ich habe den Film schon im Laufe der Sendung einmal genannt, nämlich Time Cop mit Jean-Claude Van Damme in der Hauptrolle, inszeniert von Peter Hyams. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, den Nachnamen. Und in dem Film spielt Jean-Claude Van Damme ja einen Zeitreisepolizisten, der also ein Time Cop, der Titel sagt es ja auch schon sehr nett, und der erfährt von einem Plan von einem korrupten Politiker, der mit Hilfe eines bestimmten Gerätes Präsident werden will. Und das kann Jean-Claude Van Damme natürlich nicht zulassen und muss dann in der Zeit zurückreisen, um sich an diesen Verbrecher ranzuheften, an diesen verbrecherischen Politiker.
Das Gerät und heißt Geld.
Und auf jeden Fall, was ich an Time Cop so faszinierend finde, ist, dass es erstmal auch ein an sich sehr, sehr gut gemachter Action-Thriller ist, mit natürlich der Betonung auf Action und auch einer der wirklich qualitätsvollen Jean-Claude Van Damme-Filme, also ein Action-Darsteller, den ich ja sehr schätze, der aber nicht unbedingt immer in den High-Budget-Produktionen, vor allem nicht die letzten 10 Jahre, zu sehen war. Aber Time Cop ist dann eben noch aus seiner ganz großen Kinokarriere, also funktioniert schon mal auf dieser Ebene. Und das Zeitreiseprinzip wird eben dahingehend genutzt. Er reist also, weil er ja, wie gesagt, dieser Einheit angehört, nicht einmal zurück, um dann eben was also etwas verändern zu müssen, sondern muss an verschiedenen Orten, eben weil er Ermittlungsarbeit leisten muss, zurückreisen in die Zeit und dann eben kommt er auch immer wieder an. Und wenn er was verändert hat, kann es auch sein, dass sich in seiner Zeit, in der eigentlichen Zeit, aus der er kommt, irgendwas verändert hat. Und das wird manchmal auch ein bisschen humoristisch gebrochen. Und der Film versucht da auch bis auf das Ende sein Konzept relativ logisch zu erzählen. Am Ende müssen natürlich gewisse dramaturgische Mittel herhalten, um die Geschichte rund zu Ende zu bringen. Und das ist dann vielleicht nicht unbedingt im Sinne einer Zeitreisetheorie. Aber der Film funktioniert da einfach als sehr gut gemachtes Unterhaltungswerk, das es schafft, wie gesagt, diesen Action-Heroen auch mit einem ganz spannenden Science-Fiction-Konzept auszustatten.
Ich finde auch, dass es einer der besten Jean-Claude Van Damme-Filme ist. Und der aber auch ohne das Konzept mit der Zeitreise eigentlich ganz gut funktionieren würde. Aber trotzdem dadurch nochmal einen Mehrwert hat. Und also ich habe nicht lange überlegt, aber ich habe ein bisschen überlegt, ob ich den mit reinnehme, weil ich auch so viele Fernsehfilme, also nicht viele Filme gesehen habe im Fernsehen von Jean-Claude Van Damme, und das ist immer so einer, der ein bisschen raussticht. Also ja,
ja,
finde ich die Wahl gar nicht so bescheuert. Ja,
ja, danke. Es ist auf jeden Fall einer seiner, finde ich, besten, auch weil er nicht nur in der Zeit zurückreist, sondern auch seinen Split macht in der Zeit zurück.
Ja. Also, und weil er mal keine Doppelrolle spielen muss.
Ja, das ist auch nicht unwichtig. Das habe ich mir auch immer gemerkt, Filme, in denen Jean-Claude Van Damme eine Doppelrolle spielt, sind die schlechten Filme. Gut, Thorsten, aber deine Nummer 2.
Meine Nummer 2 ist ein Film von Shane Carruth, der damals auf dem Sundance Festival, glaube ich, lief. Den ich mir deswegen angeguckt habe, weil er als großer Mindfuck-Film gilt. Und der Film heißt Primer und wurde mit einem sehr, sehr geringen Budget gedreht, glaube ich so $8,000 oder sowas in der Art. Und der lebt halt tatsächlich von der sehr ausgearbeiteten Zeitreise. Wie die Zeitreise ausgearbeitet ist und wie die Zeitlinien ineinander verwoben. Also das Konzept ist so, ein paar Wissenschaftler, die erfinden in ihrer Garage, entdecken sie halt zufällig, dass sie irgendwie Zeitreisen entdecken. Und man schafft dann so eine Kammer, in die man sich reinlegen muss. Und man kann dann zu dem Zeitpunkt, wo die Kammer gestartet wurde, zurückreisen. Also ich mache jetzt heute zum Beispiel dieses Ding an. Und dann kann ich in 10 Tagen oder so einfach in dieses Ding steigen und komme dann 10 Tage vorher wieder raus. Und die nutzen das eben auch für so Sachen wie Börsenspekulation und was weiß ich was. Und natürlich passieren ein paar Ereignisse, die dazu führen, dass das ein bisschen aus der Hand läuft oder dass verschiedene Zeitebenen ineinander verweben und verschiedene Personen dann zu verschiedenen Zeitpunkten wieder auftauchen. Und der Film ist hat halt einen sehr großen Replay-Value, wenn man sich den immer wieder angucken kann, weil man, es wird nicht so viel erklärt, wie es funktioniert. Man muss sich das alles selber erschließen, beziehungsweise man kann sich YouTube-Videos dazu angucken oder so Grafiken, wie diese Zeit eben ineinander verwoben. Und der spielt halt für mich am meisten so mit diesem Konzept, was passiert, wenn verschiedene Zeitlinien so ineinander laufen und was passiert, wenn der das macht und der das macht. Und ist halt tatsächlich so eine Art, oder nee, es ist wirklich ein Mindfuck-Film, der sich immer wieder anguckt, lohnt anzugucken, gerade deswegen. Und der ist, glaube ich, auch nicht so bekannt, aber für mich halt so, wenn man es wirklich nur runterbricht darauf, wie Zeitreise in einem Film vorkommt, ist es für mich so der purste Film, der damit spielt. Und halt so relativ, also dafür, dass es um Zeitreise in die Vergangenheit geht, realistisch. Also das ist ein Konzept, was, glaube ich, sehr ausgereift ist. Deswegen, der lohnt sich echt, sich mal anzugucken.
Okay, klingt spannend. Habe ich auch, wie gesagt, noch nie von gehört. Und dahingehend wahrscheinlich auch ein sehr guter Geheimtipp dann.
Ich glaube tatsächlich, ja.
Dann habe ich mir jetzt auch auf meine Guckliste mal eingetragen. Klingt sehr cool. Ja. Neben Pornos.
Ja, ja, also im Prinzip ein ähnlich.
Entschuldigung, Thor.
Und täglich.
Kick to the Future oder sowas.
Ich erzähle einfach nochmal über Primer. Nee.
Sorry, wir sind jetzt beim Hauptthema angelangt.
Mein Platz Nummer 3, Groundhog Day. Nee. Bisschen so ähnlich wie damals so die Entstehungsgeschichte von, wie heißt er nochmal? The Cube. Also auch ein saubilliger Film von einem Abschlussstudenten gedreht. The Cube ist natürlich kein Zeitreisefilm, aber ähnlich hat Low Budget und trotzdem aus geringem Budget mit einer geilen Idee viel gemacht.
Aber Hypercube ja eigentlich schon. Der zweite.
Ja, das merkt man auch daran, also ich habe jetzt gerade mal die Wikipedia-Seite, Regie Shane Carruth, Drehbuch Shane Carruth, Produktion Shane Carruth, Musik Shane Carruth und ratet mal, wer den Schnitt gemacht hat.
Shane Carruth. Und wer hat den Aaron gespielt? Shane Carruth.
Gerne, also wirklich mal reingucken. Ich habe gedacht, den haben mehrere auf der Liste, aber gut, okay, erst
klar. Nee, tut uns leid.
Nee, macht ja nichts.
Ja, Markus, jetzt wird's spannend. Wir kommen zu unseren Plätzen, unseren Platz Nummer 1 jeweiligen. Markus, was ist dein Platz Nummer 1?
So spannend wird's bei mir nicht. Es ist wirklich einfach die Zurück in die Zukunft-Trilogie. Haben jetzt schon viel drüber geredet. Ich sag nur noch kurz, so eigentlich der Moment, wo ich Zurück in die Zukunft-Fan geworden bin, war, als im zweiten Film dann plötzlich die Sequenz aus dem ersten Film wiederholt wird.
Absolute Weltklasse, genau das.
Ja, mit den zwei Martys. Und also ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt auch das, warum diese Filme so Kult geworden sind und was da so neu war, diese Sequenz, wo dann halt diese zwei Martys da sind und hinterher, wo Marty dann auch zum wo Doc Marty wegfahren sieht mit dem DeLorean und Marty dann plötzlich wieder auftaucht und dann sagt, ich bin zurück aus der Zukunft und Doc umfällt. Also ja, große Klasse.
Und auch, dass er im zweiten Teil, ich glaube, wie viele Rollen hat er gespielt? Drei Rollen? Also vier Rollen. Er hat sich gespielt, sich als alten Mann und seine beiden Kinder sogar. Ja. Also vollgestopft mit lauter lustigen Witzen und Gags und ja, ich liebe die Filme ja auch sehr.
Jascha, dann verrat uns doch jetzt mal deinen Platz Nummer 1.
Mein Platz Nummer 1. Also ich würde vielleicht auch eine Serie sagen wollen. Also Star Trek, also in Star Trek ist Zeitreise ja große Tradition und es gibt echt sehr, sehr gute Zeitreisefolgen aus den verschiedensten Staffeln. Man denkt zum Beispiel an die tolle Folge, wo also aus Next Generation, wo Picard stirbt und Q ihm zurück in die Akademie schickt, um ihm nochmal eine Chance zu geben und sagt, ja, du bist gestorben, weil du zu überheblich warst. Nimm dich mal zurück und sei zurückhaltender, weil Picard immer sehr aufbrausend als Jugendlicher war, aber dann einsehen muss, er muss aufbrausend sein, weil ihn das zu dem macht, was er halt wurde in der Zukunft. Und das zum Beispiel, oder das große Staffelfinale aus Next Generation mit Gestern, Heute, Morgen, auch super toll, wo Picard durch die verschiedenen Zeitebenen springt, oder die Folge, wo er in der Vergangenheit landet. und das erste Mal Guinan trifft, gespielt von Whoopi Goldberg, auch ganz toll. In Deep Space Nine gab es auch viele Zeitreisefolgen, aber ich muss sagen, dass der Kinofilm Star Trek 4, den hatten wir eben schon mal erwähnt, Zurück in die Gegenwart, glaube ich, dass das Herzstück der Kinofilme ist zum Thema Zeitreisen. Und auch ein Film ist, den man mit auch Nicht-Star Trek-Fans sehr, sehr gut gucken kann, weil der Science-Fiction-Anteil wird sehr stark reduziert und es ist, wie gesagt, auch wieder mehr diese Fish-Out-of-Water-Geschichte und voll bespickt mit saulustigen Gags, meiner Meinung nach. Es kann sein, dass die in heutiger Ansicht nicht mehr so lustig sind, aber zum Beispiel, wenn Chekhov mit seinem gebrochenen russischen Akzent zu der Zeit des Kalten Krieges in die Geschäfte geht und fragt, wo man hier das Plutonium kriegt und sowas zum Beispiel, und fand ich, deshalb ist Star Trek 4, der Kinofilm, auf meiner Top 1, aber auch viele, auch in Anlehnung an die vielen Star Trek Folgen, die mit Zeitreise spielen.
Ja, schöne Wahl. Der erste Kontakt ist ja auch einer der besseren Filme Picard, und da geht es ja auch um eine Zeitreise.
Da geht es.
Also deswegen, die haben das schon immer ganz gut gemacht, muss ich sagen.
Gut, Hulli, dann kommen wir zu deinem Platz Nummer 1. Ich bin gespannt.
Ja, ich mache das so ein bisschen wie der Jascha und sage einfach, mein Platz Nummer 1 ist Zurück in die Zukunft 1, 2, 3 und Butterfly-Effekt.
Das geht aber nicht!
Nee, ich habe tatsächlich meine Liste so ein bisschen um Zurück in die Zukunft herum konzipiert, weil es ja tatsächlich so wäre, dass wahrscheinlich die drei Filme auf meinen Top 1, 2 und 3 gelandet wären. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, so Butterfly-Effekt hat für mich halt auch nochmal dahingehend jetzt von den anderen Filmen die Nase so ein bisschen vorne, weil der halt dieses wirklich das Zeitreisethema wirklich sehr, sehr eng anfasst, sage ich mal, und im Gegensatz zu vielen Filmen, wo wir schon drüber geredet haben, die das halt eher so am Rande ein bisschen nehmen, ist das wirklich auch das Main Topic, und immer wieder gibt es dann Sprünge zurück und vor, und wie schon gesagt, sehr interessant war halt dann damals wirklich diese Theorie oder diese Butterfly-Effekt-Theorie, dass du halt, dass deine Handlung, und wenn möchten sie noch so klein sein, halt immer Auswirkungen auf die Zukunft haben, und so diese verzweifelte Versuch, irgendwie die Gegenwart quasi wieder gerade zu biegen, sage ich mal, aus einem ursprünglich einfachen Versuch, das ein bisschen besser zu machen, und dann merkt man, oh Gott, jetzt habe ich es ja viel schlechter gemacht, und ich muss wieder zurück, und dann so ein bisschen so dieses unverrückbare Schicksal dann entsprechend, dass man halt zum Schluss halt einsehen muss, okay, irgendwie so die Ideallösung gibt's halt nicht, und also in dem Falle für das Hauptpärchen gibt es quasi keine so richtige gemeinsame Zukunft, und fand ich spannend, und aber auch irgendwo hat das Thema tatsächlich auch sehr, sehr ernst behandelt.
Gut, dann kommen wir zu meinem Platz Nummer 1, und das ist Thorsten zugegebenermaßen jetzt kein außergewöhnlicher Film wie Turtles 3, im Sinne von, das hätte man jetzt nicht unbedingt auf einer Topliste erwartet, an sich ist der Film schon außergewöhnlich, denn mein Platz Nummer 1 ist Terminator 2, und auch wirklich nur Terminator 2, wobei ich 4 und 1 auch noch zu schätzen weiß. Terminator 2 schafft für mich das, ich glaube, über die Story müssen wir jetzt nicht groß reden, ein Terminator kommt aus der Zukunft zurück, um eben den Retter der Menschheit, John Connor, zu vernichten, und Arnold Schwarzenegger als gute Terminator kommt aus der Zukunft zurück, um eben John Connor zu schützen und seine Mutter. Und was dieser Film für mich vereint, ist einerseits die Pole, die wir auch ganz am Anfang von dem Podcast angesprochen haben, nämlich, dass wir hier, wie gesagt, das Zurückreisen in eine Zeit haben und das Ganze, wie gesagt, mit einem Science-Fiction-Gewand verkleiden und dann eben versuchen, ein weltenbedrohendes Ereignis eben zu verhindern. Aber, und das hat es ja auch, als ich mit Hurdi schon vorhin darüber diskutiert habe, eben auf der anderen Ebene, schafft es dieser Film aber auch wirklich, Zeitreise aus dem persönlichen Blickwinkel zu betrachten. Und dazu passt auch wunderbar Sarah Connors Monolog zum Schluss, in dem sie eben darüber sinniert, ist es denn überhaupt möglich, dass wir unser eigenes Schicksal in die Hand nehmen können, oder ist alles vorbestimmt? In Terminator 2 kann man ja noch so die Interpretation sehen, was ja dann leider mit den Fortsetzungen ein bisschen zunichte gemacht wird, dass man das Schicksal eben noch selber bestimmen kann, dass man eben ja, gewisse Punkte aus der Vergangenheit aufgreifen kann, verändern kann und dementsprechend auch wieder gut machen kann, beziehungsweise dass man eben auch dann die Zukunft verändern kann. Und dahingehend ist Terminator 2 ein wirklich kluger Film in einem Actiongewand, und das gibt's nicht selten, und deswegen ist Terminator 2 nicht zu Unrecht auch ganz allgemeingültig einer der besten Filme aller Zeiten.
Ja, nee, also grandioser Film. Er ist bei mir halt wirklich nur deswegen rausgefallen, weil die Zeitreise nur so ein Aufhänger ist. Also es ist natürlich de facto ein Zeitreisefilm, klar, aber es ist halt, wie gesagt, also für mich ist der Aspekt der Zeitreise da ein bisschen sekundär.
Der technische Aspekt, gebe ich dir recht, wie gesagt, mir geht es noch mehr um diesen philosophischen Charakter, den der Zeitreiseaspekt wiederum in diesem Film aber auch dann auslöst und zu Gedanken anregt.
Ja, nee, das ist ja ohne Frage so, aber
bei dem technischen Aspekt bin ich auch bei dir, dass das eben nicht in den Handlungsmechanismen nicht zwangsweise vonnöten wäre.
Also jetzt mal im Vergleich, sage ich mal dazu, der fünfte. Also der fünfte ist für mich wirklich so ein krasser Zeitreisefilm, da wird auch durch die Zeit gereist und da passiert eine Menge, der jetzt aber riesenscheiße ist, muss man mal sagen. Und nur von der Nostalgie lebt, die der zweite Teil halt hat. Nee, also wie gesagt, wenn ich jetzt einfach nur danach gegangen wäre, wo kommt Zeitreise drin vor, dann wäre der auch wahrscheinlich in meinen Top 3 gelandet, definitiv.
Ja, Thorsten, dann du als Special Guest hast die Ehre, am Ende uns deine Top 1 zu verraten.
Ja, ich würde halt gerne für eine Überraschung sorgen, aber für mich ist es halt Zurück in die Zukunft 1 bis 3.
Und, aber damit schließen wir die Ausgabe doch schön und schließen auch den Kreis vor.
Und vermutlich hätten halt für mich mindestens zwei der Teile, also Primer hätte eine Chance gehabt, trotzdem reinzukommen, wenn ich jeden Film einzeln betrachtet hätte, aber das ist für mich absolut klar, der zweite ist mein absoluter Lieblingsfilm, also was soll ich anderes sagen? Und ich finde es gut, dass auch vorhin dieser Magic Moment erwähnt wurde, nämlich genau der Moment ist für mich, der den zweiten Teil ausmacht, wenn, also eigentlich fängt es schon an mit, wenn der Briefbote kommt und Marty zu ihm sagt, also der Briefbote sagt zu ihm, kann man ihnen irgendwie helfen? Und dann sagt Marty halt so, es gibt nur einen Menschen, der mir jetzt helfen kann. Und dann sieht man halt nochmal die Szene aus dem ersten Teil, wie der DeLorean zurück in die Zukunft kommt. Und Doc freut sich und jubelt. Und dann kommt auf einmal, fängt das Theme wieder an. Und dann kommt von hinten auf einmal Marty mit der Lederjacke an und sagt so, ja, ich weiß, sie haben mich zurückgeschickt, aber ich bin zurück aus der Zukunft. Da und Doc reagiert nur mit seiner Catchphrase, großer Gott, und fällt in Oma. Absoluter Hammer für mich. Ich liebe diese Filme und es war für mich wirklich das Kinoerlebnis des Jahres, die einfach mal auf Leinwand zu sehen. Also absolut großartig. Nee, ich kann dazu, also ich kann nur in Fanboy-Geschwärme ausarten und deswegen bleibe ich jetzt doch eher stumm.
Aber habt ihr gewusst, dass die Frau, in die sich Doc verliebt, im dritten Teil auch schon mal in einem Zeitreisefilm mitgemacht hat? Und zwar Flucht in die Zukunft. Den habe ich sogar auf DVD.
Okay, nee, habe ich nicht gewusst. Ich weiß nur, dass sie nur deswegen mitgemacht hat. Sie hat die ersten beiden Teile nicht gesehen, aber ihre Kinder haben gesagt, du musst da mitspielen. Und, okay. Was auch aufgefallen ist, es gibt einen Übersetzungsfehler im zweiten Teil, denn sie reisen ja ins Jahr 2015 am 21. Oktober.
So, es war ein Dienstag, ja.
Genau, in Deutschland ist ein Dienstag und im Original ist aber ein Mittwoch. Also Wednesday, sagt er halt. Und ich frage mich, wie kann so ein Übersetzungsfehler zustande kommen?
Ja, aber Flucht in die Zukunft hat einen ganz lustigen Plot. Also Malcolm McDowell spielt H.G. Wells, der kein Schriftsteller ist, sondern wirklich die Zeitmaschine baut. Und sein Kumpel ist Jack the Ripper und flüchte damit in die Gegenwart. Okay. Und er jagt ihn dann. Sinn,
ja. Und, ja. Können wir den mal gucken? Der klingt gut.
Ja, den hab ich, wie gesagt, ich habe den hier. Können wir sehr gerne mal gucken. Den fand ich auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Es spielt auch hier David Warner mit. Und das ist ja jetzt mal nicht so eine unbekannte Typ. Und Malcolm McDowell, ich weiß nicht, ob das zu der Zeit noch nicht, obwohl der war ja noch nie so mega groß, glaube ich, oder?
Er ist eher ein Charakterdarsteller.
Also ich glaube, nach Clockwork Orange ist er relativ dann abgefallen, oder? Also ich, ja, mir fällt jetzt auch gerade nur Spawn noch mit ihm ein.
Und echt, hat bei Spawn mitgemacht? Ach du
Scheiße. Ja, Spawn. Outer World oder so. Irgendwie.
Hey, Halloween, ihr habt das Halloween-Remake vergessen.
Ja, stimmt.
Und er hat auch bei Star Trek mitgemacht. Treffende genau, Generation. Er hat nämlich Kirk getötet.
Ja, er hat Kirk getötet.
Ja, er hat ja, glaube ich, sogar auch Drohbriefe deswegen von Star Trek-Fans bekommen.
Gut, dann würde ich sagen, wir sind am Ende von unserer Ausgabe angelangt. Thorsten, zunächst mal großen Dank an dich und schön, dass du dabei warst. Uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Also ich muss mich bei euch bedanken. Ich finde das echt ein cooles Format und vielleicht gibt es ja noch mal ein Thema, wo ich auch noch mal, also falls ihr mich noch haben wollt, natürlich.
Ja, aber endlich das Thema mit den krassesten Sexszenen aus Filmen.
Oh ja, da warten wir noch Love von Gaspar Noé ab. Vielleicht wird er nochmal alles toppen.
Interessanterweise ist das wirklich ein Thema, als Jascha und ich diesen Podcast gegründet haben, was das ist, glaube ich, das war direkt auf unserer Liste, dass wir darüber
Wir schieben das jetzt schon so lange vor uns her. Ich habe wieder 100 Liste in meiner Liste drin. Und dann soll ich wieder nur drei raussuchen. Das wird hart. Also.
Okay, ansonsten besucht uns auf wirsindmovies.com, hört euch da den Trash Talk an, in dem, wie gesagt, eben auch der Thorsten mittlerweile ja als Stammmitglied auch zu hören ist. Ansonsten noch die Art of Entertainment, unsere alten Folgen, beziehungsweise bald auch wahrscheinlich die neuen Folgen, dann vielleicht auch mit den besten Sexszenen. Ansonsten können wir, glaube ich, noch verraten, dass wir eine sehr interessante Sache in der Mache haben und hoffen, die auch demnächst umsetzen zu können. Mehr möchten wir an dieser Stelle noch nicht verraten. Ansonsten lest euch natürlich auch die Kritiken auf Wir sind Movies durch und ansonsten auch, wie gesagt, noch der YouTube-Channel. Also sehr viel Content für euch über Filme, Serie und natürlich auch manchmal über Videospiele. Schreibt uns in die Comments, postet uns. Wir freuen uns darüber. Ansonsten
macht's gut.
Tschö.
Filme mit Herz und Witz sehen. Schauspieler und Regisseure wegen ihren Werkbetiteln, Dramen voller Liebe und voll bitterer Wahrheit. Horrorfilme sehen und die anderen anschreien. Mach mal Popcorn oder Nachos klar, mir egal ob selbst gebacken. Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen. Sei mal leise, Rückenstück, drück auf Play und lehn dich zurück. Lehn dich zurück.